Müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei der Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Mir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichhardt.
Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr uns zuhört. Ihr habt wieder eingeschaltet bei Mir san Gude, unserem Fußballwelten-Podcast aus dem Hause Fums. Ich bin die Jula und hier auch am Start ist mein lieber Kollege der Thomas. Guten Morgen.
Moin, servus, Gude und frohes Neues natürlich noch in die Runde. Ich freue mich, dass wir so früh im Jahr direkt wieder loslegen, dass wir vor den drei Königen kommen.
Tja, siehst du mal, ey. Finde ich mehr als richtig hier. Ja, frohes Neues natürlich auch von meiner Seite.
Ich wollte mich noch bedanken bei dir und der Eintracht für die drei Punkte, die ihr geholt habt am Wochenende gegen Leverkusen. Es ist wirklich ein Gedicht, wie ihr die Bayern-Gegner ausschaltet. Ihr gewinnt ja regelmäßig gegen Leipzig, ihr habt gegen Dortmund schon des Öfteren gut ausgesehen. Jetzt schlagt ihr auch noch Leverkusen. Also ich finde das immer so ein, der Pokal damals, das ist so. Das war so ein Dankeschön, ein vorzeitiges Dankeschön für diese ganzen Spiele.
Das war euer Präsentkorb an uns, das ist schön, ja. Genau. Nee, ich bin richtig happy. Weißt du, es geht ja auch, also da muss ich ja wieder sagen, es ist wieder das, was ich ja eigentlich nicht eingestehen will, aber es geht einem dann doch runter wie Öl, wenn man Fußball guckt und dann sagt der Kommentator, naja, ne, also wenn man gegen Bayern irgendwie konkurrieren will, dann muss man schon anders aufspielen. Also, ne, das finde ich halt immer schon schön, wenn dann die Eintracht dem Gegner so schwer macht, der ja dann eigentlich oben mitspielen will. Ja, schön. Schöne jetzt, Tore. Freue mich.
Jetzt, also. Jetzt kriegt ihr ja als Dankeschön vielleicht noch den Zirkzer von uns, ne? Geliehen.
Da bin ich mal sehr gespannt. Es ist ja der Jovic wieder im Gespräch und der Zirkzee. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt gerade lieber hätte. Ich glaube auch tatsächlich, irgendwie habe ich im Gefühl, dass eher der Zirkzee kommt. Ich glaube, der Jovic ist zu teuer.
Ja, vom Paket her wahrscheinlich ist der Zirkzee eher umsetzbar. Und es wäre auch für beide Seiten ein Gewinn, weil der Junge ist richtig gut. Der braucht einfach seine Spiele. Und da ist ja gerade ein langer Schlacksiger im Sturm, der ein bisschen weniger Technik hatte, aber dafür vielleicht ein bisschen besser köpfen konnte. Der ist jetzt gerade weg, was ich auch null nachvollziehen konnte. Grüße an Bastos an der Stelle.
Verstehe ich auch überhaupt nicht, ey. Naja.
Aber Reisen, das soll man an dem Fall dann wahrscheinlich auch nicht aufhalten. Und da wird der Bobic sich auch was dabei gedacht haben. Und für Bayern, ja, du hast jetzt halt mit Choupo-Moting da einen, der definitiv Backup Nummer 1 ist, was auch okay ist. Aber dann musst du dem Jungen jetzt irgendwo hinschicken, wo er vielleicht anderthalb Saisons, so wie einst Alaba oder Lahm, Spielpraxis sammeln kann und dann kannst du den definitiv auch vielleicht sogar als Lewandowski-Nachfolger aufbauen, wenn er den großen Sprung macht, ansonsten kannst du ihn teuer verkaufen, also es ist okay.
Ja. Ja, also ich hätte auch Bock drauf. Ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl jetzt auch mit Younes und mit Barkok und vielleicht wenn er dann kommt, dass man so langsam wieder da vorne so eine wilde junge Truppe irgendwie für da formen kann, die dann auch einfach, ich sag mal, garantierter trifft als das, was wir da bisher immer so gestellt haben. Da war ich auch manchmal echt ein bisschen unzufrieden mit der Aufstellung und dachte so, hey, irgendwie, wir bewegen uns keinen Meter in irgendeine Richtung und ja, ich glaube so langsam, das wird jetzt auch besser. Ich bin
Barkok ist so ein Zungenschnalzler, ne? Das ist so ein richtiger Schnacksler, den mag ich total gern, das ist so ein Bierdeckelfußballer. Also was der da teilweise da wieder die Sohle da, der, ich glaube, der hat mehr Ballkontakte mit der Sohle als ich im normalen Spiel mit dem kompletten Fuß oder Körper. Ja, das ist so ein reiner Techniker. Also das ist noch so ein richtiger, gefühlt so ein Straßenfußballer. Ich mag den total.
Ja, ich bin auch mega stolz, dass wir den haben, ey. Also so, auch, es ist ja immer noch natürlich, da stimmt auch so das Gesamtpaket. Also A, es ist echt ein Genuss, dem zuzugucken, ne? Wenn er Fußball spielt und dann ist er ein Frankfurter Jungen. Ja, es ist einfach cool, so eine Identifikationsfigur bei uns zu haben wieder, ja.
War ein gutes Wochenende für uns. Meine Bayern haben ja auch, nachdem sie anfänglich gegen Mainz gespielt haben, als ob sie auch Eintracht Frankfurt wären, tatsächlich noch das Ruder rumgerissen. War ein aufregendes Spiel. Also ich hätte für den Sonntagabend hätte ich mir nicht mehr so viel Aufregung gebraucht dann. Aber tatsächlich ist es ja so, das war das achte Bayern-Spiel in Serie, wo sie hinten lagen und nicht verloren haben. Man macht sich erst ab 0-3 Gedanken, dass es nicht mehr reichen könnte. Und Flick hat da in der Halbzeit einen unfassbar guten Move gemacht. Der hat nämlich Boateng und Pavard raus und hat Kimmich auf hinten rechts gezogen und hat Süle in die Innenverteidigung und Goretzka dafür ins Zentrum und das hat einfach alles geändert. Es war so ein krasser Gamechanger. Also wenn es ein Man of the Match am Wochenende geben müsste, am Sonntag beim Bayern-Spiel, dann ist es tatsächlich Hansi Flick. Und das bringt uns auch so ein bisschen zu unserem Thema heute, oder?
Ja, wieder mal Hansi Flick, ne? Es ist ja wirklich so, genau, unser Thema heute im Entschuldigung, wir wollten über Trainer sprechen. Das haben wir ja, glaube ich, beim letzten Mal schon so leicht angekündigt. Gibt es da gerade einen krasseren Typen als Hansi Flick? Ich glaube nicht, oder?
Ich habe vor dem Spiel gegen Mainz noch mal gesehen, dass er 2020 tatsächlich nur ein Pflichtspiel verloren hat.
Das ist so krass.
Das ist schon echt heftig. Und da musst du ja bedenken, da war Champions League dabei. Und die sind ja immer noch ungeschlagen in der Champions League jetzt auch, seit er Trainer ist dort. Also schon vorher sogar. Aber das ist alles ein irrsinniger Wahnsinn einfach nur. Und das natürlich ist der Kader groß und der Kader ist stark, aber andere Teams strugglen halt auch gerade ohne Ende, obwohl sie einen geilen Kader haben. Und es ist schon echt respektabel, wie die Bayern da jetzt mit ihm dastehen und wie er auch da einen Mix findet, einen Musiala einzubauen und immer wieder solche Moves zu machen. Das ist, ist der zweitbeste Trainer der Welt.
Ja.
Völlig zu Recht, ne?
Definitiv. Ja, du spielst da gerade darauf an, dass er ja eben nicht zum Welttrainer gewählt wurde. Sitzt es jetzt aktiv so bei dir, weil du irgendwie halt auch Bayern-Fan bist, oder kannst du es auch ganz objektiv unabhängig davon nicht nachvollziehen?
Es war für mich halt nicht nachvollziehbar, wie man, also für mich ist ja so ein Titel des Jahres immer damit der Leistung des Jahres verbunden. Und da ist halt Jürgen Klopp im Achtelfinale mit dem amtierenden Champions-League-Sieger ausgeschieden und hat natürlich nach 30 Jahren die Liga wieder gewonnen mit Liverpool, aber da kann jetzt natürlich auch Hansi Flick nichts dafür, dass Liverpool 29 Jahre zu dumm war, die Liga zu gewinnen.
Ja.
Also das ist ja kein Prädikat, das man sich in dem Jahr verdient, sondern das haben 29 Jahre die Mannschaften davor halt nicht hingekriegt.
Ja,
und dass Bayern 7-mal vorher Meister wurde, das darf ja nicht auf die Leistung der Saison da hinspielen. Mhm. Und Flick hat einen Trümmerhaufen übernommen, der natürlich gut genug ist, um trotzdem Meister zu werden. Aber mit welcher Dominanz das passiert ist und wie die halt einfach da Europa zerlegt haben, das ist, also für mich gibt es da kein, ich habe getwittert, das ist so ein bisschen wie wenn Radler Bier des Jahres würde, so. Es ist, es kann man schon, ist schon okay, aber es schmeckt einfach nicht so wie echtes Bier und heißes Bier.
Ja, das stimmt. Ich konnte es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich gibt es dann immer auch sofort so ein Geschmäckle, wo ich denke, okay, so eine Entscheidung muss doch gekauft sein. Das kann doch wirklich keiner mit normalem Menschenverstand kann so entschieden haben. Das ist genauso wie lange musste Leonardo DiCaprio auf seinen Oscar warten? Das kann ich auch nicht verstehen. Also das wertet für mich dann so einen ganzen Wort auch immer ab.
Ja, und dann muss man halt auch dazu sagen, Jürgen Klopp hat natürlich England krass dominiert, aber das hat halt Pep Guardiola ein Jahr vorher auch und hat nicht gewonnen.
Ja.
Ne?
Ja,
völlig zu Recht auch in dem Fall wieder. Also ja, es ist mir eigentlich egal, weil das ist halt auch kein Titel, der jetzt wirklich so, also ich finde, da ist jetzt der Ballon d'Or, den der Lewandowski gekriegt hat, doch ein anderes Ding, hat mehr Prestige, finde ich, als Trainer des Jahres, aber also Flick haben sich doch auch ein bisschen verarscht vor und selbst Klopp hat ja in der Skype-Konfi gesagt dann, ich dachte, ich bin nur hier, weil ich letztes Jahr gewonnen habe.
Ja.
Also selbst Klopp war da so ein bisschen irritiert, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Ja,
das
aber
macht ihn ja auch wieder sympathisch.
Genau, ich habe auch gesehen im Netz, so einige Spieler haben ja doch so auch gepostet, dass der Flick für sie der Trainer des Jahres ist und so. Also das fand ich ganz süß. Die Solidarität war da ja groß aus allen Reihen. Ja, also krasser Typ einfach. Ich finde auch so, für mich ist Hansi Flick auch irgendwie so das beste Beispiel für Understatement irgendwie. Also der, es ist ja irgendwie nicht so der krasse Platzhirsch, der irgendwie ja allein auch schon für krasse Aussagen und sein Gehabe irgendwie jetzt bekannt ist und irgendwie auch vielleicht gefeiert wird, sondern so ein ruhiger Vertreter, der unfassbare Arbeit ableistet, muss ich.
Wobei er wird ein bisschen zickiger zuletzt, ne? Ich meine, die Presse ist ja da auch sehr hinterher, ihm endlich mal einen Skandal anzuhängen oder endlich mal Erfolglosigkeit zu finden. Und er ist tatsächlich immer abgefuckter mittlerweile. Was ich aber auch gut finde, weil wenn du halt. Da gewinnst du 5-2 gegen Mainz und dann alles immer nur, ja, und Krise und schon wieder hinten gelegen. Ja, aber ich gewinne doch. Und der ist da, der hat da keinen Bock mehr drauf langsam. Ja. Und das merkst du. Und,
das glaube ich auch.
Der kleine Hansi dann langsam auch mal zum Hans.
Ja, ist auch richtig so.
Hans-Dieter heißt er ja.
Hans-Dieter, okay. Ja. Ja, ich finde, für die Presse ist so eine Figur ja irgendwann dann auch wirklich ein Problem, weil du hast halt keine Angriffsfläche, ne, erstmal. Das ist ja klar, dass die sich da jetzt was suchen wollen und so auch, ne. Und dann ist ein 2-0 gegen Mainz zurückzuliegen, vielleicht schon ein Grund, aber da würde ich mich an seiner Stelle auch nicht drauf einlassen. Ist es dein Lieblingstrainer oder hast du, wenn du so über Trainer nachdenkst, eher andere Namen im Sinn?
Grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt auch nicht mehr in dem Alter bin, einen Lieblingstrainer zu haben. Tatsächlich, das merke ich. Ich habe auch nicht mehr so den Lieblingsspieler, den man so auch so aufschaut und so nacheifert und sich so denkt, so dem seine Karriere würde ich jetzt gern machen, weil ich auch einfach zu alt bin, um die Karriere noch zu machen. Aber es gibt schon so, also mein Trainer all time war tatsächlich Ottmar Hitzfeld. Und das aus mehreren Gründen. Es war auch dieser seriöse Typ, dieser nette Herr Hitzfeld, der aber auch anders sein konnte und gleichzeitig aber irgendwie immer seine, wie soll ich sagen, hat immer so einen Gentleman-Touch noch gehabt, egal was war. Und ich finde halt auch die Leistung mit dem BVB und mit Bayern zu einer Zeit, wo Bayern eben noch nicht dieses Gefüge hatte, also mit zwei Teams die Champions League zu gewinnen, dreimal sogar ins Finale zu kommen mit dem deutschen Team. Also sie waren ja 99 mit Bayern und ich glaube 97 war Dortmund und dann noch 2001 mit Bayern. Das zu reißen über so viele Jahre hinweg, wie gesagt, mit einem Kader, wo halt Thomas Linke und Sammy Kufer die Innenverteidiger waren. Nichts gegen die Jungs, aber das ist halt einfach ein anderes Kaliber gewesen als das, was jetzt bei Bayern spielt. Und das ist für mich auch eine Leistung gewesen, die extrem hoch anzusehen ist. Auch nach diesem 99er-Debakel dann zurückzukommen. Und ja, also Ottmar Hitzfeld, meine All-Time-One. Ich habe dem auch mal mit 15 Jahren zusammen mit einem Kumpel einen Brief geschrieben, weil wir ein Stadionmagazin gemacht haben bei uns im Dorf. Und da hat er tatsächlich handschriftlich geantwortet, dieses Interview. Und das sind alles so Sachen, die kommen dann zusammen. Und deswegen ist für mich Ottmar Hitzfeld einfach unantastbar. Also damals war es einfach noch so, da stand halt Ottmar Hitzfeld auch noch, ich glaube, er ist aus Lörrach und da stand im Telefonbuch einfach noch Hitzfeld drin. Das waren die nicht. Dann haben wir angerufen und haben gesagt, ja, wir sind da von einer so Stadionzeitung und haben nicht gesagt, dass es halt einfach eine Auflage von 500 nur hat und auf dem Dorf passiert. Und dann, ob wir das mal ihnen hinschicken können, dann haben die gesagt, ja, wir haben am Wochenende 50. Geburtstag hier, da kommt der Ottmar und dann geben wir das dem, kein Problem. Wenn er es schnell losschickt, dann ist es noch rechtzeitig da und haben wir halt gemacht. Und dann tatsächlich eine Woche später kamen diese Fragen, ganz normales Interview halt, aber auch schon mit der Info, dass wir ein Dorfverein sind und hat das gemacht. Und das war für mich natürlich toll.
Geil. Ja, also das sind andere Zeiten, aber ich finde es ja auch wirklich so krass, dass du zu allem immer irgendwelche Anekdoten zu erzählen hast. Das ist schon geil, ey.
Ich merke selbst dann immer erst, wenn es soweit ist, dass ich irgendwie eine Geschichte zu erzählen habe. Ich möchte übrigens an der Stelle gleich noch meinen zweiten Lieblingstrainer, einen Kulttrainer raus haben, bevor ich dich
schon,
dann auch...
Ich zuck schon zusammen, ich habe schon fast Angst, dass jetzt der Name fällt, aber erzähl du ruhig.
Nein. Nee, der Jupp kommt später. Den will ich dir ja nicht wegnehmen, weißt du? Valerie Lobanowski, sagt er dir überhaupt was?
Nee.
So, Valerie Lobanowski hat 30 Titel geholt als Trainer, ist schon 2002 verstorben und war Trainer unter anderem und vor allem von Dynamo Kiew. Ich war 99 im Stadion in München im Olympiastadion. Das ist meine Anekdote zu Lobanowski, als Bayern ins Champions-League-Finale eingezogen ist. Und damals war auch Lobanowski der Trainer von Kiew. Und die waren damals Champions-League-Halbfinale. Das war eine richtig geile Truppe mit Schewtschenko und so weiter. Und der hat die geformt. Und der hat einfach über mehr als 30 Jahre unfassbar gute Arbeit gemacht, war Serienmeister natürlich mit Kiew und hat aber auch den Europapokal der Pokalsieger 75 gewonnen und 86 und also der hat auch richtig europäische Erfolge gefeiert mit einer Ostblockmannschaft, was heute ja fast schon unmöglich klingt. Klar hat man Donetsk hat mal einen Titel gewonnen und aber das ist damals, also es gab so eine Phase zwischendrin, da war das so weit weg und er war so der Letzte, der ein Team aus dem Ostblock noch so richtig in Richtung Titel gecoacht hat und da auch Spieler entwickelt hat, die dann in Europa richtig, richtig groß geworden sind. Und du musst den mal sehen, dieser Mensch sieht einfach unfassbar gemütlich aus. Also zu seiner späten Zeit hat er immer so einen Jogginganzug angehabt und saß dann so auf der Bank, wie so ein Rentner auf der Parkbank, hat keine Miene verzogen und hat auch so ein recht unmimisches Gesicht gehabt. Und einfach so ein der emotionsloseste Mensch, den ich überhaupt kenne. Das hat ihn irgendwie auch so ein bisschen zum Kult gemacht. Ja.
Krass.
Und deswegen lege ich jedem ans Herz, den mal zu googeln, Valery Lobanowski.
Valery Lobanowski, alles klar.
Ja. Du siehst, ich greife tief in die Kiste rein.
Ey, mega krass. Es war mir klar, dass du heute in Kisten greifst mit vollen Händen. Das war mir klar.
Aber jetzt mach du doch mal. Also ich bin gespannt. Ey,
Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach irgendwie sich, also Lieblingstrainer, sowas habe ich, glaube ich, eigentlich auch gar nicht. Ne? Ich muss sagen, wir haben ja bei Eintracht Frankfurt auch einen hohen, also es kam mir immer so vor, wir haben einen hohen Verschleiß gehabt, ja, so an Trainern. Und ich meine, klar, da kommen wir wieder zum selben Thema wie letztes Mal, als wir über Lieblingsspieler gesprochen haben. Ich kann dir jetzt hier irgendwie erzählen, mein Lieblings-Eintracht-Spieler ist der Okocha, den habe ich aber nie spielen sehen. Ja, genauso, klar ist der Stepanovic bei uns eine Kultfigur, aber war auch alles vor meiner Zeit. Der erste Trainer, an den ich mich bei uns erinnern kann, bei Eintracht Frankfurt, ist Horst Ermantraut gewesen tatsächlich, weil das war auch der Trainer, mit dem wir 98 aufgestiegen sind, wo ich das allererste Mal im Stadion war. Und ich habe tatsächlich noch diesen weißen Gartenstuhl am Spielfeldrand stehen sehen. Das finde ich schon schön, das ist schon cool. Der steht ja mittlerweile bei uns auch im Museum. Ja, also für die es nicht wissen, Horst Ermantraut ist jetzt kein großer Welttrainer, der war von 96 bis 98 bei uns bei der Eintracht eben. Und der saß immer nicht auf der Trainerbank oder stand darum, sondern er saß immer auf so einem wirklich billigste Machart, weißer Plastikgartenstuhl am Spielfeldrand. Ja. Und finde ich eben, ist irgendwie kultisch, passt dann auch wieder so zu Eintracht, so Cool-Trainer hatten wir ja dann doch schon auch. Ja, genau. Das war so der erste. Und was ich witzig fand, da war glaube ich, damals so in der Presse auch immer mal die Rede von, er sitzt ja deswegen da auf diesem Stuhl und abgesondert, weil er von dort aus die Spieler anders fixieren könnte. Und es war, glaube ich, in dem Zusammenhang auch mal von Kraftfeldern die Rede, was ich ja völlig komplett absurd finde. Also das ist wie Satire, wenn man sich das so im Rückblick anschaut. Ich meine, es war ja auch tatsächlich einfach der Grund, er konnte sich da wohl besser konzentrieren und er meinte, es war ihm auf der Bank immer zu laut. Also das finde ich auch die viel bessere Erklärung. Ja.
Aber auch geil, heute doch unvorstellbar, dass jemand in Obi fährt oder in, wie die ganzen Baumärkte halt auch heißen, und sich für 4,99 im Gartenparadies so einen Stuhl besorgt und dann damit auf die, also weißt du, stell dir mal vor, da wird jemand seinen Rock am Ring Klappstuhl damit bringen.
Ja, es ist einfach, also ich meine, ja klar war das 96, 98 irgendwie eine andere Zeit, aber es ist ja trotzdem Bundesliga gewesen und wir reden da von Gartenstühlen, das sind so die Sorte Stuhl, auf denen sitzt man nicht gerne und wenn man irgendwo in der Gartenwirtschaft essen geht, dann entscheidet man wahrscheinlich, wenn die so ausgestattet sind, dass man da lieber nicht essen geht. So würde ich es beschreiben.
Die man mit Kercher sauber macht, mit dem Waschlappen.
Genau,
ne?
Also und ganz süß auch irgendwie, das finde ich auch wieder, das ist so ein bisschen Eintracht Frankfurt in a nutshell, so der wurde, nachdem der Ermantraut dann aufgehört hat, hat man den verwahrt in so einer Kammer. Also der war irgendwie immer, ist der so im Stadion aufgehoben worden und hat jetzt eben bei uns im Museum seinen Platz bei einer Glasvitrine, also ganz toll. Wer sich übrigens für Eintracht Frankfurt interessiert oder vielleicht auch sonst so für Fußball und jetzt nicht gerade Eintracht-Hasser ist, der kann sich gerne mal unser Museum anschauen. Ich weiß nicht, wie das gerade mit Corona ist, aber halt, wenn das dann wieder geht, weil das ist so mit Liebe gemacht. Also da sind sehr viele schöne Reminiszenzen an frühere Zeiten bei uns ausgestellt.
Das ist im Stadion, ne?
Ja, genau, das ist im Stadion. Ja, das lohnt sich sowieso immer da, der Besuch. Also auch wenn man mit seinem Kiddie da mal irgendwie hinfährt, da kann man beim Training zuschauen, Fanshop besuchen, Museum. Ja, das ist echt ganz nett. Also wir haben eh ein schönes Stadion, aber ich schweife ab. Ja, also klar, wenn man an Trainer irgendwie und Eintracht Frankfurt denkt und generell über Trainer sprechen will, kommt man ja leider an Jupp Heynckes nicht vorbei. Ja. Das ist, ich habe es im Vorgespräch mit Thomas eben schon so erzählt, Jupp Heynckes war ja Gott sei Dank auch vor meiner Zeit. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man da, also ne, ich rede mit meinem Papa oft über Fußball und über das, was vor meiner Zeit da war bei Eintracht Frankfurt, aber das ist wirklich ein rotes Tuch, da wird nicht drüber gesprochen. Ja, das ist einfach ausgeblendet.
Aber jetzt, da möchte ich echt mal drüber sprechen.
Gerne, sehr gerne.
Denn diese Heynckes-Zeit wird meiner Meinung nach von Frankfurt-Fans total verklärt.
Ja.
Denn wir hatten es ja schon vorhin mal kurz drüber, ich möchte das Beispiel nochmal bringen. Also es war ja damals so, dass die Eintracht dieses... Ja, die hatten so eine magische Offensive mit Okocha, mit Yeboah, mit, ich glaube, Uwe Bein war damals noch da, Andi Möller. Es war, ob alle da waren zu der Zeit, ich glaube schon. Und dann haben sich Yeboah und Okocha vor allem waren, Scautino war auch noch da, das waren die so drei, drei, glaube ich, das waren die tragischen drei, und die haben sich aber aufgeführt wie die Lelex, weil sie glaube ich auch so ein bisschen ihren Wechsel ins Ausland provozieren wollten, weil sie gemerkt haben, den ganz großen Sprung, auch finanziell, machen wir eher im Ausland.
Ja.
Und haben sich da wirklich total daneben benommen, und Jupp Heynckes hat einfach durchgegriffen, und es war so ein bisschen, ich habe vorhin gesagt, also die Kritik ist halt so, meine Kinder klauen mir 50 Euro aus dem Geldbeutel, kacken ins Wohnzimmer und spucken mir ins Gesicht, und ich sage dann Stubenarrest. Und dann beschwert sich jemand, ja, der Poppe, der ist aber auch, also der lässt seine Kinder nicht vor die Haustür, weißt du? So, und was hätte denn Jupp Heynckes damals für eine Wahl gehabt? Also der hat einfach zum falschen Zeitpunkt die genialsten Spieler, die es damals in Deutschland gab, gehabt. Und hätte er sie wahrscheinlich in der Saison mit Stepanovic gehabt, also wäre er da schon Trainer gewesen, als es noch gerollt ist, dann wäre da wahrscheinlich auch was rausgekommen bei. Jetzt mal deinen Blick drauf gerne. Aber weißt du, den Namen, dessen Namen nicht genannt werden darf.
Genau, das ist ja tatsächlich der, dessen Name nie genannt werden darf. Dieser Satz, mit dem Heynckes bei uns angefangen hat, wenn ich am 1. Juli hier anfange, werden die Uhren anders gehen. Das ist so, das hört man immer mal noch so. Und auch wenn dann mal so ein Film über die Eintracht gedreht wird, dann ist da dann immer dramatische Musik und alles wird düster und dieses Zitat wird genannt. Ja, diese ganze Geschichte mit Heynckes und der Eintracht bietet natürlich irgendwie Platz für das ganz große Drama und dass man das sehr aufbauscht. Und wenn man das irgendwie durch diese Brille sieht, denkt man auch, Alter, wie krass, was könnte Eintracht Frankfurt heute sein, wenn der vielleicht nicht gekommen wäre, wenn Fußball 2000, so wurde damals die Spielweise von Eintracht irgendwie genannt, wenn das hätte ausgebaut werden können. Und dann kam der Heynckes und er schmeißt die Stars raus. Das liest sich ja wie Seifenoper und es ist auch wieder hochdramatisch. Wenn ich aber das mal versuche, nüchterner zu betrachten, das habe ich auch gemacht, als ich mich jetzt hier auf die Folge da mal vorbereitet habe und mir das alles nochmal angeschaut habe. Es war ja so, der wurde ja damals genau aus dem Grund geholt, weil man einen Trainer wollte, der ein bisschen für, ich sag mal, Zucht und Ordnung sorgt. Der es eben schafft, da vielleicht eine Linie reinzukriegen, was irgendwie so ein bisschen, ja, nach Stepanovic und Klaus Toppmöller da irgendwie, bisschen versäumt wurde, eben mal durchzugreifen. Ja, und dann kam halt eben der Heynckes und hat ja eigentlich nur das gemacht, was man von ihm verlangt hat, so wie du es eben auch gesagt hast. Er hat durchgegriffen. Ja, ich weiß jetzt die Details nicht, inwieweit, ich wüsste halt gerne mal, was das denn für Verfehlungen waren vom Yeboah, Gaudino und Okocha. Aber ja, er hat sie ja ursprünglich eigentlich nur zu einem Straftraining am Nachmittag verdonnert. Und daraufhin haben
nicht gekommen.
Genau, ja, die haben sich dann für das anstehende Heimspiel gegen HSV abgemeldet. Also das muss man auch mal überlegen. Das ist, ne, die haben da genauso Anteil dran, dass sie im Endeffekt suspendiert wurden. Und als Trainer, was hast du da für eine Wahl? Du musst da drauf reagieren. Wenn du das nicht machst, dann verlierst du wahrscheinlich die komplette Mannschaft. Und ja. Aber also, es war dann so zerrüttet, also er ist dann, ich glaube, wir waren dann auf Platz 13, ja genau, und er hat dann auf eigenen Wunsch das Ganze beendet. Ja.
Jupp Heynckes ist aber auch so eine ganz spannende Persönlichkeit, was die Entwicklung angeht, um da mal Eintracht da mal als Teil seiner Karriere nur zu betrachten.
Ja.
Denn der ist ja auch sehr arrogant zu Bayern dann gegangen und hat dann gesagt, ich verspreche, also hat auf dem Balkon gesagt, habe ich glaube ich schon mal erzählt sogar, hat sich auf den Balkon gestellt nach der Meisterschaft und hat gesagt, ich verspreche euch, dass wir im nächsten Jahr den Europapokal gewinnen. Und das war zu einer Zeit, als schon ab der ersten Runde das K.O.-System war. Also es war noch krasser eigentlich, weil du ja tatsächlich ein schlechtes Spiel hat ja schon gereicht, dass du im Rückspiel irgendwie nicht mehr durchkommst. Und also heute kannst du dich ja als guter Verein im Endeffekt bis zum Achtelfinale durchsneaken und dann hast du Viertelfinale, Halbfinale. Wenn du ein bisschen Losglück hast, hast du den ersten starken Gegner im Viertelfinale. Und dann ist das schon tatsächlich möglich, auch wenn die Konkurrenz vielleicht ein bisschen stärker ist. Aber damals hast du halt einfach auch erste Runde irgendwie einen krassen Vertreter kriegen können, Gegner kriegen können.
Ja.
Und die haben sich dann, das war ja dann das Jahr, wo sie gegen Porto im Finale auch erst verloren haben. Wo übrigens Hansi Flick nicht unbeteiligt war dran. der steht bei der entscheidenden Szene etwas seltsam dabei. Also es ist total spannend, das weiß auch, glaube ich, kaum jemand, dass Hansi Flick beim verlorenen Finale gegen Porto, ich glaube 87 war es, neben dem steht, der das Hackentor macht. Also neben Macer steht, der dieses entscheidende Tor macht. Und dann eben Jahre später dafür sorgt, dass Bayern das Triple nochmal holt, nachdem es Heinkes schon geholt hat. Also dieser Kreis, der sich da schließt, ist sehr spannend.
Also Thomas, kurzer Einwurf, dein Gehirn sollte man nach deinem Ableben echt mal genauer untersuchen. Also jetzt mal im Ernst.
Ja, tut mir leid.
Ist alles gut.
Aber es sind ja vielleicht auch ein paar schöne Fun Facts für die
Voll, Hörer. Ich finde, es ist ein absoluter Mehrwert, dass du so viel weißt. Das ja.
Und,
ist ganz klar.
Um nochmal auf Heinkes zurückzukommen, er war ja dann auch Schalke-Trainer. Mhm. Und da hat er für mich gewirkt, als ob es einfach schon
Stimmt, der war ja bei Schalke auch. Ja.
5 Jahre zu spät ist, um noch Trainer zu machen. Weißt du, es gibt ja, so Trainer haben ja auch ein Verfallsdatum. Zum Beispiel Otto Rehhagel war ja nochmal Hertha-Trainer vor ein paar Jahren. Und das war für mich auch so, da hast du vom ersten Moment an gesehen, das ist zu spät, das funktioniert nicht mehr. Felix Magath hat, glaube ich, den Absprung in Deutschland rechtzeitig geschafft, aber dann auch irgendwie jetzt ja so gerade so. Und Jupp war dann Trainer auf Schalke bei Gladbach. Dann war er ja noch kurz Bayern-Trainer und dann war er plötzlich bei Leverkusen, nochmal 5 Jahre später und hat wieder funktioniert, hat halt Toni Groß im Endeffekt in Leverkusen groß gemacht, als Leihspieler von Bayern, hat da Richtung Champions League Leverkusen zurückgeführt und war dann plötzlich wieder der Mann, wurde Bayern-Trainer, hat das Triple geholt. Also das ist für mich unfassbar, was für ein krasses Comeback dieser Mann hatte und gefühlt hattest du ja am Ende auch gedacht, wenn der jetzt noch 3 Jahre weiter trainiert, dann holen die noch dreimal das Triple. Also es war ja nicht so, dass der auserzählt war, sondern der hat einfach, man hat ihm das ja auch gegönnt, einfach jetzt mal in Ruhestand zu gehen. Ach, ich komme halt nochmal, werde halt nochmal Meister, komm, egal. Aber der war ja 2005 einfach auserzählt, dieser Mann, und hat jetzt noch irgendwie, hast du gedacht, so, ja, wenn Kando nochmal bellt, dann mit Bayern halt nochmal Trippelsieger.
Ja, also der Typ ist irgendwie nicht klein zu kriegen, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und ich finde die Entwicklung halt auch krass. Ich meine, muss man ihm ja auch eingestehen, dass der 94 noch eine andere Herangehensweise hatte oder irgendwie Übung im Umgang mit, in Anführungszeichen, so Stars, ja, die irgendwie einen Molly machen bei einem Verein, hatte als jetzt heute, weil ich glaube, mittlerweile gelingt ihm das ja wohl sehr gut. Er hat, glaube ich, aus seiner Zeit in Frankfurt auch viel gelernt, ja, weil er gilt ja heute eher so als der Spielerversteher und bei der Eintracht hat er das nicht geschafft, da so ein Verhältnis aufzubauen zur Mannschaft, ja.
Ich glaube, das ist auch selbst bei einem Mit-50er Mann noch ein Reifeprozess einzugestehen, dass so wie ich 1995 die Eintracht trainiert habe, kann ich 2015 nicht Bayern München trainieren. Und das ist tatsächlich auch eine Qualität, sich da weiterzuentwickeln, die zum Beispiel meiner Meinung nach ein Felix Magath nie hatte. Der hat halt die Spieler einfach den Hügel hochgeschickt, bis sie so fit genug waren, um alles kaputt zu rennen. Und oft haben die dann auch alles kaputt gerannt. Aber wenn es dann intern geknistert hat, dann, ich meine, der Magath ist als Doublesieger entlassen worden bei Bayern. Das musst du dir auch mal vorstellen.
Ja, ist eh ein ganz, ganz krasser Typ. Also da muss ich auch sagen, so, da wüsste ich gerne, also ich meine, man hat da ja schon viele Aussagen zu dem Typ gehört. Wenn du da mal irgendwie sammelst, was da Spieler auch schon so hinter vorgehaltener Hand so gesagt haben über die Methoden von ihm und auch, ne, wenn sie gefragt werden, von wem sie eigentlich lieber nicht mehr trainiert werden wollen, dann fällt eigentlich schon immer so der Name, ne, oder der gefürchtetste Trainer. Finde ich dann auch schon krass. Ich bin da auch immer so, ich habe da auch, vielleicht hast du da irgendwie eine Einschätzung zu, ich weiß manchmal gar nicht, wie viel Macht hat so ein Trainer in einem Verein. Und ich glaube, das hängt ganz arg immer an dem Trainer selbst. Das ist, glaube ich, individuell, weil ich habe manchmal so das Gefühl, der Trainer ist da halt irgendwie so eine Figur, aber irgendwie hat nicht so das große Sagen. Und dann kommt aber so ein Magath, das kommt einem dann vor, als würde der machen können, was er will und lässt sich da gar nicht reinreden.
Ja, also im Endeffekt muss ein Magath, also du kannst Felix Magath, den Typen, nicht in jeden Verein stecken. Es braucht Spieler, die einen wie Magath brauchen. Und das ist ja auch nicht immer der Fall gewesen. Deswegen hat er ja auch ganz unterschiedlich Erfolg gehabt. Ich finde diesen Spruch von Fjordhoff so gut, der hat ja gesagt über Magath, dass ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht, aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Also, und das ist halt einfach dieses, ich habe mal mit Magath ein Interview gemacht, der kommt ja aus Aschaffenburg, ist ja in die Ecke, sorry, dass ich schon wieder eine Anekdote erzähle.
Alles gut, wir lieben deine Anekdoten.
Und Magath ist zum Beispiel ein ganz, ganz starker Schachspieler. Also, der ist auch so, das ist ja das taktische Spiel überhaupt. Und dann hast du ihn als Trainer und dann ist er einfach der krasse Zerficker, einfach um es mal auf Deutsch zu sagen. Und das finde ich so spannend, dass er da halt eigentlich ein sehr smarter Typ ist. Und das Lustige bei Magath ist ja, der hat ja lange in Aschaffenburg auch gespielt. Und da gingen ja auch dann ganz viele Legenden umher. Und ich habe ihn da auch mal drauf angesprochen, hat er auch nur gegrinst so. Also es geht die Legende um, dass er mit 17 schon so krass war, dass er alles bei den Senioren kaputt geschossen hat. Mhm. Aber auch sehr gut am Glas war. Das heißt, die haben dann sonntags beim Treffpunkt, haben die um 10 Uhr halt irgendwann gesagt, Treffpunkt, wo ist denn der Felix? Und dann haben alle rumtelefoniert, ach, der hockt im Schlappesäppel in Ascheberg, der trinkt noch. Und dann hat ihn irgendjemand geholt, hat ihn dann ins Auto gesetzt, hat ihn die Schuhe angezogen, hat ihn auf den Platz gestellt, er hat seine 5 Tore gemacht und dann haben sie ihn wieder in den Schlappesäppel gesetzt. So.
Nee.
Das war Felix Magath als Spieler, als junger Spieler. Und irgendwann hat es halt dann Klick gemacht und vielleicht hat er auch selbst gemerkt, irgendwann, so mache ich den ganz großen Sprung nicht. Aber ich sag mal, sehr widersprochen hat er zu diesem Mythos nicht. Also er scheint schon gut am Glas und gut am Ball gewesen zu sein. Und dass dann so einer so ein Schleifertrainer wird, ist halt unfassbar spannend.
Ja.
Und aber die Zeit der Magath-Trainer ist halt einfach so gnadenlos vorbei. Du kannst so einen Mann nirgendwo mehr jetzt hinstellen. Selbst jetzt auf Schalke zum Beispiel oder wo auch immer. Also er war ja zumindest dann noch ein Feuerwehrmann, ein ganz guter. Muss man ja auch lassen. Magath war Meistertrainer und Feuerwehrmann-Trainer und das beides sehr erfolgreich. Und also Rettertrainer und Meistertrainer kann auch nicht jeder.
Nee.
Und er hatte seine Zeit, aber ich finde, die ist halt lang vorbei. Und ich finde spannend, wie sich das Trainer-Business entwickelt hat zum Laptop-Trainer, zum Konzept-Trainer, zum ich brauche ein Team von 12 Mann, die alles machen und ich bin nur der Manager dieses Teams. Mhm. Ist ja Klopp im Endeffekt auch so ein bisschen, wird ihm ja auch vorgeworfen. Ich verstehe nicht, warum das ein Vorwurf ist, sich ein Team aus Experten zusammenzustellen. Da hatte ich's, ich habe ja für FUMS die Tage ein Interview mit Uli und Jogi Hebel gemacht und die haben es auch gesagt, warum wirft man Klopp vor, dass er sich ein Team aus Experten zusammenstellt, das perfekt ist? Warum?
Ja. Ja.
Also natürlich ist es doch, also würden wir doch auch machen, wenn ich jemand weiß, der mir sagen kann, du am Wochenende spielst du mal mit 4-4-2, mit Raute statt flach. Ja, dann hole ich mir den doch. Ja, also, warum denn
nicht?
Ist
halt einfach zeitgemäßer und es funktioniert ja auch. Das sieht man ja eben, ne? Also, ich sag dir, in der Zeit, wo ich so als Teenie irgendwie viel ins Stadion gegangen bin, da hatten wir ja einen Verschleiß an Trainern und irgendwie, man hat dann auch gesehen, es bringt nichts, da immer wieder jemand Neues hinzustellen, wenn das ganze sportliche Umfeld irgendwie nicht passt und sich nichts bewegt, ja? Und klar, das kann nur ratsam sein, mit vielen Experten zusammenzuarbeiten. Warum nicht, ja? Da kommen ja auch so Sachen dazu, was ich ganz spannend finde, so ein bisschen, na, wenn dann auch jemand mit so Mentalcoaches zusammenarbeitet und viel mit Motivation macht und Motivationstrainer, das klingt ja immer so ein bisschen albern. Ich glaube auch gerade in so einer von Männern dominierten Sportart wie eben Fußball, lacht man da dann auch gern mal drüber. Aber also ich sag mal so, was Kovac da bei der Eintracht gemacht hat, da gibt es ja diesen schönen Film über unser Pokalfinale, wo man auch genau sehen kann, was sie da immer für Motivationsvideos geschaut haben vor den Spielen. Also es hat schon so ein bisschen was von amerikanischer Sekte, wenn man sich das anschaut, aber funktioniert. Hat bei uns war genau das, was die Mannschaft gebraucht hat, sich so einzuschwören. Ja,
in Kombination mit Fischer zum Beispiel auch, der natürlich ein unfassbarer Pusher ist.
Ja.
Ich habe vor dem Pokalfinale das Video von Fischer gesehen, eurem Präsidenten.
Mhm.
Und tatsächlich habe ich mir dann so gesagt, also natürlich gewinnt heute Bayern, aber wenn man das hört, man glaubt schon dran, gell?
Ja,
Also und tatsächlich hat es auch, vielleicht hat es auch wieder so 1% und dann Kovacs Taktik und überhaupt und ein bisschen Glück.
Das überträgt sich ja auch auf die Fans, die mitreisen. Jeder, der da im Bus ist, jeder, der Köche, der irgendwie für die Mannschaft zu ist, glaubt dran. Ja, und das muss sich irgendwie auswirken. Ja, da gehst du mit einem anderen Gefühl auf den Platz. Ja.
Hast du noch einen Namen?
Bitte?
Hast du noch einen Trainernamen, den du in den Pott werfen möchtest, über den wir sprechen können?
Also, ja, also
hast du vielleicht nach Jupp Heynckes, den du ja so gern mochtest, auch einen, den du nicht so gern magst?
Also tatsächlich war ich damals auch jemand, ich habe bestimmt nicht am lautesten Funkel rausgerufen, aber ich war dann froh, als er weg war. Und ich weiß, dass man eigentlich ja ihm so viel zu verdanken hatte bei der Eintracht. Er hat ja viel saniert und so weiter. Aber das ist so, damals, es war am Ende dann so eine Phase, da hat sich bei der Eintracht einfach nichts mehr bewegt. Und gerade so wir jungen Fans, wir hatten einfach da so die Schnauze von voll und die Kritik wird ja dann immer lauter und die riesen Banner mit Funkel raus. Also heute noch, das ist bei uns so ein geflügelter Spruch, also wenn irgendwas scheiße läuft, dann ruft immer mal irgendwer Funkel raus. Es ist halt, es ist so ein Kultding bei uns geworden mittlerweile. Ja.
So wie Helga bei Rock am Ring. So
Helga bei Rock am Ring ist Funkel raus bei uns, wenn es irgendwas ankotzt im Stadion. Also so manchmal, ne? Ja, ganz witzig. Ich habe immer so zu ihm zum Beispiel so ein ambivalentes Verhältnis. Das ist so, ich weiß, eigentlich darf ich nichts Schlechtes sagen. Ich will auch nichts Schlechtes sagen, aber das war zum Beispiel so ein Trainer, da habe ich einfach nur aufgeatmet, als er endlich weg war.
Ja, aber das hat ja irgendwie schon jeder Verein.
Das kennt man, ne?
Ich bin auch mit Jürgen Klinsmann bei Bayern nie warm geworden.
Echt? Okay.
Und, ja, und das war für mich als Spieler, war das so, ich habe den echt total gern gemocht als Spieler. Mhm. Fand ihn aber 2006 schon keinen guten Trainer, sondern auch nur einen Motivator.
Mhm.
Und wenn Bayern, was meiner Meinung nach nicht gebraucht hat damals, war es ein Motivator, sondern einen, der aus diesen doch ganz guten Fußballern einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft macht. Ja. Das war er einfach nicht. Und da wird auch viel verklärt mit den Buddha-Figuren. Das ist ja auch alles, da wird auch viel Käse draus gemacht. Aber wenn man sieht, was er da gemacht hat, ich glaube, Jürgen Klinsmann wäre ein sehr guter Football-Coach. Der die Jungs da vorm Spiel heiß macht, der 1-2-3-Team und der ganz viel, der hat noch einen Offensive- und einen Defensive-Coordinator hat. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man mal guckt, wenn man so hört, was erzählt wird, 2006 war ja auch eigentlich schon Jogi Löw der eigentliche Trainer. So wie es dann halt 4 Jahre später eigentlich auch Hansi Flick war, ja. Mhm. Also
ja,
die zwei großen Schritte des deutschen Fußballs bis zum WM-Titel waren ja Jürgen Klinsmanns Schattenmann hervorzuholen und ihm noch einen besseren Schattenmann hinten dran zu setzen. Also ich glaube, das war der Weg zum WM-Titel. Und das fällt einem Jogi Löw jetzt auch so ein bisschen um die Ohren, glaube ich, dass ihm dieser gute Schattenmann so ein bisschen im Hintergrund fehlt, der gute Berater, der gar nicht so im Vordergrund stehen will. Und plötzlich ist Hansi Flick der Trippeltrainer und er, der an dem dessen Stuhl alles Segen ist, aber auch so spannend ist. Wollen wir da das Thema Nationaltrainer mal kurz aufmachen? Hast Bitte? Du einen, der hat dich einen Nationaltrainer besonders beeindruckt? Du hast ja gar nicht so viele miterlebt durch die lange Löw-Ära, ne?
Das stimmt. Und ich muss gerade so ein bisschen grinsen, wenn ich so über Funkel rede. Das ist so irgendwie genau mein Verhältnis zu Löw auch, ja. Also ich meine, ich bin jetzt ja sowieso kein riesen Nationalmannschaftsverfolger oder Fan, ja. Aber ich fand am Anfang, was der Jogi da gemacht hat und wie der sich so auch von seiner Art her, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie mit seiner Hose, mit seiner Hand in der Hose rumpult und dann in der Nase oder umgekehrt, ich weiß es nicht, irgendwas ist da ja immer los. Aber ich fand es schon super schön, ne, was er gemacht hat, was wir erreicht haben mit ihm. Aber das ist jetzt auch sowas, wo ich mir denke, Alter, ich kann da nicht mehr hingucken. Ich denke einfach nur, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Es kann doch nicht immer noch sein, dass wir so spielen mit der Nationalmannschaft und Löw immer nur so, nee, er bleibt auf jeden Fall und auch alle anderen ihm dann den Rücken decken. Da denke ich mir, was ist denn da bitte los? Hatten wir ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen. Ja,
absolut.
Das, abgesehen davon habe ich tatsächlich da gar nicht so viel miterlebt. Klinsmann und Löw, ja. Aber ich glaube, davor, boah, da müsstest du jetzt mal aushelfen hier nationalmannschaftstrainermäßig.
Naja, ich bin ja ein Kind von Beckenbauer. Also ich habe den Beckenbauer als Trainer erlebt, der für mich auch nie der große Trainer übrigens war, sondern auch eher der Mann, der alles zusammengehalten hat. Also ich habe von Beckenbauer noch keine 3 oder 4 klugen Sätze gehört zum Thema Taktik. Also und 1990 hatten wir auch einfach eine unfassbare Mannschaft. Also was da auf dem Platz stand, ganz ehrlich, und da muss man sagen, hat er auch einfach nur dafür gesorgt, dass die richtigen 11 auf dem Platz standen. Viel Taktik war damals ja auch noch gar nicht. Mhm. Ja, da hast du halt deinen Klinsmann, deinen Völler im Sturm gehabt, hast den richtigen Torwart reingestellt und so weiter. Also Matthäus war unfassbar gut. Also was da muss ich eher sagen, sich dann hinzustellen, der deutsche Fußball wird auf Jahrzehnte unschlagbar sein. Auch nicht so schlau. Und bei Bayern war es ja auch so. Da hat er ja den UEFA Cup geholt als Interimstrainer. Mhm. Und das war ja auch so, da hat Otto Rehhagel eigentlich gute Arbeit gemacht, aber hat die Truppe nicht zusammenbekommen. Mhm. Und dann flog Rehhagel raus und er hat dann einfach nur dafür gesorgt, dass die Stimmung gut ist und hat das Konzept von Rehhagel weitergemacht. Und dann bist du Meister, holst den UEFA Cup und lässt sich da feiern dafür. Also,
machst Molly dann, ja.
Machst Molly dann. Also Beckenbauer, aber das muss man auch sagen, er konnte das halt auch einfach. Ne? Also wo er war halt irgendwie Erfolg. Und warum, kann man gar nicht so richtig erklären. Und diese Lichtgestalten gab es ja schon immer. Ich meine, guck dir Alex Ferguson an.
Ja.
49 Titel mit Manchester geholt.
Ja.
Wahnsinn. Und da möchte ich aber auch nochmal kurz drauf zurückkommen. Mhm. Das Thema Erfolg ist ja auch so eine relative Geschichte, finde ich.
Voll,
also
ja.
Auch da empfehle ich nochmal das Interview mit den Hebelbrüdern. Mhm. Du kannst natürlich 49 Titel mit Manchester holen, wenn du da 30 Jahre Trainer bist. Das ist auch krass und gut, aber es wird viel zu selten über Trainer wie Christian Streich gesprochen, finde ich,
mhm.
Die da einfach über ein Jahrzehnt unfassbare Arbeit bei einem Club wie dem SC Freiburg machen, mit den geringsten Mitteln, immer die besten Spieler verkaufen, jedes Jahr quasi bei Null anfangen und ja, ich finde dann halt auch, dass das, was ein Jürgen Klopp jetzt in Mainz, in Dortmund und in Liverpool erreicht hat, also und dreimal nicht mit gib mir Geld, ich kaufe ein und dann gewinne ich die Champions League, sondern mit ich baue über Jahre kontinuierlich ein Team auf und habe dann jedes Jahr ein bisschen mehr Erfolg, bis ich den maximalen Erfolg habe. Also der Aufstieg mit Mainz, Champions League Finale mit Dortmund mit zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg und jetzt das mit Liverpool natürlich auch noch on top. Wow. Das ist für mich mindestens genauso hoch anzusiedeln wie diese, ich habe 49 Titel gewonnen von Alex Ferguson oder auch ein Pep Guardiola 27 Titel. Und das, ja, genau. Und deswegen, ich würde einfach Jürgen Klopp gerne auch mal acht Jahre als Nationaltrainer sehen.
Ja, das, ich hätte dich jetzt gerne mal noch gefragt, was du glaubst, was so eine Schattengestalt hinter Löw sein könnte, aber wir sind uns einig, eher dann Klopp statt Löw, ne?
Ich glaube, Klopp hätte tatsächlich genug Menschen im Schatten, die er mitbringen könnte.
Ja.
Das wäre ja auch so ein Ding. Ich habe auch Thomas Tuchel noch nicht abgeschrieben, was diesen Posten angeht. Wenn man dann schlau ist, würde man sich halt jetzt mit ihm einigen, dass er nach der EM das Amt übernehmen könnte.
Ja.
Dann könnte er jetzt einfach mal ein halbes Jahr runterfahren und
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da noch keine Gespräche in irgendwelche Richtungen laufen. Oder glaubst du wirklich, die sind da so festgefahren mit Löw, dass sie wirklich da das als alternativlos betrachten? Ich kann mir das,
man
es geht doch,
traut also, ihnen diese Dummheit tatsächlich
ja,
zu.
Das ist das Schlimme, dass man traut ihnen wirklich zu. Aber andererseits kann ich es mir nicht vorstellen.
Weil im Endeffekt musst du ja jetzt wieder dann spekulieren, was der Markt hergibt. Und so viel ist dann halt nicht da. Ich meine, Jürgen Klopp hat auch noch Vertrag und sobald der Vertrag da in Liverpool auflöst und er sich ein neues Projekt sucht, ist der halt auch wieder weg vom Markt. Der kann sich das auch so und der macht ein halbes Jahr Pause und dann fliegt bei irgendeinem Weltclub der Trainer raus und dann fängt er da an. So war es ja mit Liverpool genauso. Der wollte ja eigentlich ein ganzes Jahr Pause machen.
Ja.
Und dann hat sich Liverpool gedacht, ey, der ist auf dem Markt, den holen wir jetzt, koste es, was es wolle. Und
dann gehst du da auch hin, wenn Liverpool fragt Geldbeutel aufmacht. Ja, und wie gesagt, ich denke halt auch, es gibt halt auch Attraktiveres, als jetzt zu dem Zeitpunkt die Nationalmannschaft zu übernehmen. Ja? Also so leid mir das für die Jungs tut, die da auf dem Platz stehen, aber es ist halt so. Es ist gerade auch so, was Image angeht, Nullpunkt. Ja.
Ja. Ja, und da wird es auch spannend sein, wie sich der DFB sich entwickelt, denn Jürgen Klopp ist halt einfach ein Entwicklungstrainer, der seine Taktik einem Verein aufzwingt. Und das, ich weiß gar nicht, ob der DFB das will. Also wir hatten ja auch 2014 oder 2010 so viel Erfolg, weil wir von ganz unten an bis hoch zur A-Nationalmannschaft dieselbe Taktik gespielt haben. Das war, der DFB hatte eine Spielidee, so wie es Spanien halt auch hatte über viele Jahre hinweg. Das zerfällt jetzt auch so ein bisschen. Hm. Aber diese Spielidee, die hat Löw nicht. Und die er hatte, die funktioniert nicht mehr. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist ja auch so spannend, wenn du zum Beispiel Klopp und Mourinho vergleichst, wie unterschiedlich diese auch als Trainertyp sind. José Mourinho kommt irgendwo hin, hat Erfolg, weil er sofort instantly die Spieler kauft, die geil sind die er braucht, um Erfolg zu haben. Und das müssen gar nicht die Besten sein, sondern das sind die, die er braucht. Und Jürgen Klopp kauft halt über 3-4 Jahre immer wieder neu ein und verbessert und macht und schleift. Und das ist so unterschiedlich. Und das ist ja auch bei Real und Barcelona so spannend. Real Madrid ist ein Verein, der die besten Spieler der Welt kauft und dann einen Trainer sucht, der sie handeln kann.
Ja.
Und Barcelona ist ein Verein, der seit im Endeffekt 30 Jahren dieselbe Taktik spielt und einen Trainer sucht, der die Spieler entwickeln kann, diese Taktik perfekt zu spielen. Und das ist so unterschiedlich. Und das ist auch
super unterschiedlich. Aber ich glaube nicht, dass das eine weniger anspruchsvoll ist als das andere. Ne?
Nee.
Also ich finde es super spannend. Deswegen ist es aber auch so schwer, so zu beantworten, wer ist denn jetzt gerade so der beste Trainer? Man muss halt das Ganze sehen. Ne?
Genau.
Man muss auch sehen, wie viel Rückendeckung gibt es denn im Verein, wenn zum Beispiel so Sachen laufen wie damals mit Heinke, wenn sich Spieler nicht benehmen und man muss durchgreifen. Ja, hast du dann die Rückendeckung oder bist du dann der Nächste, der geht? Also das ist alles super, super spannend. Also das Thema, was macht ein guter Trainer aus? Wie viel Macht hat so ein Trainer auch überhaupt in einem Verein? Das hängt von so vielen Faktoren ab.
Ich möchte an der Stelle noch ganz gerne mal das Thema Butterfly-Effekt ins Spiel bringen. Sagt ihr ja wahrscheinlich was?
Ja.
Das, was ein kleines Ereignis Großes bewirken kann. und Jupp Heynckes war ja für die Eintracht gefühlt auch ein Butterfly-Effekt, aber ich hätte gern mal gesehen, wohin der deutsche Fußball gegangen wäre, wenn Christoph Daum Nationaltrainer geworden wäre.
Ja, Mann, Christoph Daum, der Name darf in unserer Reihe jetzt hier nicht fehlen, auf jeden Fall, ja.
War ja auch lange Zeit Trainer in der Türkei.
Ja, der war lange Zeit in der Türkei und an dieser Stelle möchte ich mal einen kurzen Werbeblock einschieben. Wir haben nämlich einen ganz tollen Podcast, super aktuell, von dem lieben Tolga und Gökhan. Der widmet sich dem türkischen Fußball. Das solltet ihr mal reinschalten.
Also ich finde Marvel doof und DC auch. Aber ich mag die Super League und super aktuell, denn ich mag echte Superhelden.
Ja, Christoph Daum, ja, war nicht nur lange bei der Türkei, in der Türkei, sondern er war auch mal, ich glaube, ein Jahr lang bei Eintracht Frankfurt. Habe ich damals total abgefeiert, habe aber gedacht, das ist vielleicht nicht das, was Eintracht Frankfurt brauchen kann. Ist doch so ein Skandaltypen irgendwie in den eigenen Reihen, aber
der verschnupfte Herr Daum.
Der verschnupfte Herr Daum. Ich habe ein absolut reines Gewissen. Ist übrigens jetzt 20 Jahre her,
krass,
ne, die Affäre, ja. Habe ich damals auch, ist es so schade, die ganzen geilen Sachen, gefühlt die ganzen geilen Sachen, die im Fußball passiert sind, als Fußball auch noch ein bisschen so Drama abseits des Spielfeldrandes hatte und ein bisschen dreckig war, das habe ich alles, mit 10 Jahren habe ich schon nicht gewusst, was das bedeutet, irgendwie, wenn man sich weißes Pulver in die Nase zieht.
Man kann über Daum auch sagen, was man will, ja, der hat, natürlich war das völliger Irrsinn damals, sich dahin zu stellen und natürlich hat er echt damit auch ein Stück weit seine Karriere selbst boykottiert. Aber wie er heute damit umgeht und bei aller Beklopptheit, die er hat, und er hat ja auch die Spieler über Scherben laufen lassen und so Zeug, das war schon auch einfach ein verdammt guter Trainer und es ist auch einfach eine Persönlichkeit. Und da sind wir ja auch wieder bei so einem Punkt, wo wir da alle nach Typen schreien, aber sobald dann einer wie Daum kommt, da wird halt dann alle, jeder Satz dreimal rumgedreht, dass ihm ein Skandal draus gemacht wird und deswegen ist der, glaube ich, auch in der Türkei so gut angekommen. Also ich meine, die haben den ja dort verehrt und der war ja auch wirklich erfolgreich dort und ist zwar, ich glaube, zweimal Meister mit Fenerbahce geworden und mit Beşiktaş Meister geworden und ist ja auch österreichischer Meister geworden und das muss man ihm ja auch zugutehalten. Der hat ja im Endeffekt in Deutschland mit Stuttgart die Meisterschaft geholt, in Österreich. Der hat überall, wo er war, Erfolg gehabt.
Ja,
und das tut mir auch so ein bisschen leid für den, dass der jetzt immer nur auf diese ganze Nummer da reduziert wird.
Scheibe scheuert, ja.
Auch so ein bisschen verklärt ist alles. Der war damals, also wenn man, es gibt ja aktuell seine Biografie und was man so hört und liest, die Werte waren damals auch so krass hoch, dass es eigentlich auch gar nicht möglich sein kann. Und er hat ja zugegeben, das getan zu haben. Aber es ist alles auch ein bisschen dubios abgelaufen. Also ich möchte auch niemandem irgendwas unterstellen. Ja,
nee,
aber
und noch dazu, also ich meine, klar, es ist zu verurteilen, also im Sportbereich irgendwie Drogen nehmen und generell eine ganz beschissene Idee. Aber wollen wir das Fass jetzt wirklich aufmachen? Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und sowas machen, wollen wir die jetzt irgendwie alle irgendwie diskreditieren und ausradieren? Huh, weiß nicht, ob das funktionieren würde. Keine Ahnung.
Ja, also ich...
Ist schwierig. Kannst du natürlich nicht bringen, aber war eine eklige Nummer. Und da muss ich ja auch wieder sagen, da kommt ja auch mein kleiner Hass hoch, sich dann als Hoeneß dahinzustellen und irgendwie da am lautesten zu schreien und selbst aber Dreck am Stecken zu haben. Oh, sowas konnte schon nie leiden.
Ja, wobei ich meine, der DFB damals mit der Keine Macht in Drogenkampagne, der durfte einfach keinen, also das war einfach so paradox, weil so, das, also ich fand, unabhängig von dem, was er steuertechnisch gemacht hat, war es schon richtig, die Hand zu heben und zu sagen, Leute, ihr stellt da einen Kokser ein und fahrt eine Keine Macht in Drogenkampagne. Das funktioniert nicht. Und ich finde auch weiterhin, dass einer der, das wäre ja irgendwann vielleicht doch eher noch raus, also der Zeitgeist wäre ja so gelaufen, dass das irgendwann rausgekommen wäre. Irgendwann kamen dann auch die Handys relativ bald und irgendwann wäre Christoph Daum erwischt worden beim Koksen, bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, der Schaden, der den das dem DFB und vielleicht auch, wenn er aktiver Trainer gewesen wäre, zugefügt hätte, das wäre schon sehr krass gewesen. Eigentlich hat, also ich glaube, Uli Hoeneß hat auch Christoph Daum vielleicht einen Gefallen getan damit, weil er da einen Absprung von Dingen geschafft hat, die vielleicht nicht gut für ihn waren.
Ja,
ich hätte ihn, und trotzdem hätte ich ihn sehr, sehr gerne gesehen. Und was damals halt auch noch so geil war, waren diese Duelle im Sportstudio Christoph Daum mit Uli Hoeneß. Der ist noch so richtig an die Gurgel gegangen worden und Leverkusen ja mit Daum ja auch fast Meister geworden. Und also das war schon völliger Wahnsinn irgendwie. Diese Fäden bis aufs Blut, in Anführungszeichen, zwischen Daum und Hoeneß, die gibt's ja heute so gar nicht mehr.
Das also da
wird
ja,
du siehst ja, da wird dann mal ein paar Giftpfeilchen geschossen, wenn Bayern gegen Dortmund spielt und dann hockt da Babatzke mit Rummenigge und Hoeneß an im Endeffekt in der VIP-Lounge und raucht irgendeine Havanna zusammen, ja. Also fehlt mir fast ein bisschen, diese Angriffslustigkeit der Trainer. Und ja, ich habe noch eine Empfehlung an der Stelle. Ja. Die Doku-Trainer von Aljoscha Pause, die ist wirklich großartig. Die möchte ich jedem ans Herz legen. Da ist auch Klopp mit drin, aber auch Thomas Schmidt von Heidenheim, der damals noch gar nicht lange in Heidenheim Trainer ist. Und es sind noch ein paar andere drin, die man heute noch kennt. Jetzt muss ich ganz schnell mal tatsächlich, man macht es eigentlich nicht, aber die Google-Ding anschmeißen, die Google-Suche anschmeißen. Es ist noch mit dabei der Peter Neururer, Michael Oenning, Armin Fee, Mirko Slomka, Jürgen Klopp, Hans Meyer. Und die werden so ein bisschen nebenher begleitet, aber die Haupttrainer sind André Schubert, Stefan Schmidt und Frank Schmidt. Und André Schubert war damals auch dann Trainer bei St. Pauli und ist gescheitert. Und Thomas Schmidt hat halt so in Hoffenheim bis heute das Ding geprägt und das ist schon 7 oder 8 Jahre her. Und das ist der für mich schönste und spannendste Blick hinter die Kulissen. Und das ist ja auch so ein Ding, man sieht ja irgendwie doch immer nur das Spiel und die Aufstellung und was dann noch dahinter steckt, das sieht ja kaum einer, ja. Dieses mit den Spielern reden, dieses sich Gedanken machen, dieses Scouting, dieses warum lasse ich den spielen, obwohl der eigentlich besser ist, aber er passt besser in die Taktik und wie vermittle ich das dem? Da ist ja so viel dahinter. Jeder, der mal Kreisliga gespielt hat, weiß, Freitags Mannschaftssitzung wird die Aufstellung gesagt und dann sind 3 Köpfe einfach am Boden, weil die gern gespielt hätten.
Ja.
Und wie halte ich die bei Laune? Das ist schon sehr spannend alles auf jeden Fall.
Ja, schönes Schlusswort auch. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nämlich schon weit vorangeschritten in unserer Zeit. Ich hätte aber noch abschließend eine Frage an dich, weil du ja, also kann man ja, ne, Hörer unseres Podcasts, denen wird es auch aufgefallen sein, dass du schon, glaube ich, gerne Fußballer-Profi geworden wärst. Jetzt ist es vorbei, das haben wir auch geklärt. Wärst du denn, könntest du dir vorstellen, Trainer zu sein? Glaubst du, das ist ein erstrebenswerter Job?
Ich wäre tatsächlich rückblickend überhaupt nicht gerne Fußballprofi geworden, sondern ich wäre es als Kind gerne geworden. Und ich war auch kein schlechter Fußballer als Kind. Das ist die eine Sache. Da hängt aber auch das Thema Trainer auch groß, wenn du als Kind den richtigen Trainer hast und den hast, der auch vielleicht sagt, komm, wir gehen noch eine Viertelstunde hin, üben Freistöße, komm, wir machen noch das und komm, ich fahre dich mal zum Auswahltraining hin. Hat mir auch ein bisschen gefehlt tatsächlich.
Ja.
Was war die eigentliche Frage? Achso, ob Trainer was für mich
genau,
wäre.
Genau, ob du gerne, Nee.
Ich muss tatsächlich auch eingestehen mir selbst, dass ich taktisch nicht genug Reife habe, um das zu erreichen, was ich gerne wollen würde. Ich glaube, ich wäre vielleicht ein ganz guter Motivator. Ich glaube, ich könnte auch ganz gut mit Jüngeren. Ich habe ja auch die U7 von meinem Sohn mal trainiert eine Zeit lang.
Ach cool.
Also die Bambinis und das ist dann macht dann auch Spaß. Aber dieses richtige Trainerding und sich hinhocken und das ist mir auch zu viel Aufwand tatsächlich, da irgendwie die Kreisliga zu scouten. Und es wäre echt nicht so mein Ding. Was mich reizen würde tatsächlich, und da bin ich ja dann auch final beim Schlusswort und bei meinem letzten Trainer, den ich noch erzählen will, ist, ich wäre gerne mal von so einer richtigen Bananenrepublik, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich so, wie man sagt, wäre ich gerne mal Nationaltrainer. Ich weiß es so, Otto Pfister ist der letzte Trainer auf meiner Liste. Der war Nationaltrainer, ich lese mal schnell vor. Ruanda, Burkina Faso, Senegal, Kongo, Elfenbeinküste, Ghana, Bangladesch, Saudi-Arabien. Hat noch irgendwie 40 andere Gulaschtruppen trainiert und Togo und was weiß ich was. Und das ist für mich, das ist geil so. Der hat einfach halb Afrika trainiert, die Hälfte davon auch noch zur WM geführt und zur Afrikameisterschaft. Und das ist für mich so, das finde ich mal richtig cool. So, wenn ich mal 50 bin oder 60 und die Kinder sind aus dem Haus und mir ist langweilig und dann einfach mal 3 Jahre lang Bangladesch trainieren, so. Das wäre für mich eine reizvolle Aufgabe. So wie es im Endeffekt Oliver Pocher gemacht hat, der ja dann irgendwie Nationaltrainer von Sansibar wurde.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sansibar war das nicht, genau.
Sansibar, genau. Da hätte ich Bock drauf, aber ansonsten nee. Und du?
Ich?
Die Frauen stoßen ja auch langsam ins Trainergeschäft vor.
Ja, also lustigerweise bin ich ja tatsächlich schon seit einigen Jahren Fitnesstrainerin und habe auch viel im Personal-Training-Bereich da schon gemacht. Ich habe auch schon Fußballtruppen trainiert, wenn die dann in der Vorbereitung irgendwie so mal was anderes als Fußballspielen machen wollten. Und aus dieser Erfahrung kann ich sagen, nein, auf gar keinen Fall hätte ich Bock, Fußballtrainer zu sein.
Auch nicht für eine Damentruppe?
Boah, die saufen mir zu viel, ehrlich gesagt. Nee, Quatsch, es ist nur bei uns Kreisliga-Fußball, da sind die Mädels irgendwie echt härter unterwegs als die Jungs. Nee, ich glaube, also A, ist ja auch kein Geheimnis, dass Taktik jetzt nicht mein Thema ist. Und dann, ich glaube, zu viele Typen, die man so zusammenfügen muss, damit es rund läuft. Ich glaube, das wäre nicht meine Stärke. Also ich glaube, so das Motivationsding und mit denen ein geiles Konditionstraining machen und auch mal ein bisschen was anderes, was so im Fußball sonst nicht stattfindet, irgendwie, das ist lustig, sowas, ne? So neue Konzepte mal ausprobieren, aber so das klassische Kerngeschäft, was ein Fußballtrainer können sollte, da wird es bei mir dann doch schon echt ganz schön hapern. Ja. Also nö.
Ich freue mich wirklich drauf in den nächsten 20 Jahren. Ich glaube, es wird noch mindestens 10 bis 15 Jahre dauern, aber dann wird in der Bundesliga eine Frau an der Seite sitzen. Denkt an meine Worte, wenn es dann irgendwie 2036 soweit ist. Ich habe Imke Wippenhorst, war ja nur ganz kurz leider bei Lotto-Trainerin in der vierten Liga, aber ich glaube, dass es jetzt so, wie es bei Bibiana Steinhaus auch der Fall war, auch passieren wird, dass es nach und nach irgendwie, irgendwann hast du in der dritten Liga eine, in der zweiten Liga und ich würde es gern sehen, weil ich glaube, dass es wieder eine ganz andere Art von Coaching sein wird und vielleicht auch sogar ein Hebel sein wird, um eine schwierige Truppe zusammenzuhalten, weil die sich dann anders gebaren gegenüber einer Trainerin.
Mit Sicherheit.
Und ich würde es gern sehen. Und das ist jetzt auch mein Schlusswort. Ich habe sehr viel Spaß gemacht, wieder zu schnacken. Wir müssen uns noch ein Thema ausdenken.
Ja.
Ihr könnt uns aber auch gerne anschreiben, über was wir mal reden sollen, nachdem
sehr
wir
gerne.
Jetzt schon über unsere Lieblingsspieler und Trainer gesprochen haben. Vielleicht sind es dann jetzt nochmal noch die Spiele in der nächsten Folge. Und frohes neues Jahr euch allen.
Viel Spaß mit der Folge und bis in 14 Tagen. Ich freue mich. Ciao.